Heute den Wochenabschnitt Korach, der sich zum größten Teil mit dem Protest Korachs gegen Moses und Aarons Führungsstellung befasst. Das ist im Grunde genommen, da werden wir uns ausführlicher mit befassen, aber er wirft ihnen eigentlich vor, dass sie eine Führerschaft beanspruchen, auf die sie kein Recht haben. Und es schließen sich dann auch noch andere an, die auch sagen, dass sie eigentlich das Versprechen in ein Land, das von Milch und Honig fließt, nicht erfüllt haben und auch damit natürlich ihre Führungsposition ganz stark in Frage gestellt wird. Mose fordert dann schließlich zu einer Art Wettstreit auf, denn Korach hat ja gesagt, die ganze Gemeinde ist doch heilig und die 250 Leute, die sich Korach angeschlossen haben, sollen also alle vor dem Begegnungszelt mit ihren Weihrauchschaufeln erscheinen und soll sich dann eben zeigen, ob das Weihrauchopfer, das sie bringen, von Gott angenommen wird oder nicht. Eigentlich parallel dazu wendet sich Mose gegen Datan und Aviram, die sich dem Protest Korachs angeschlossen hatten und sagt dort, dass sie eines Todes sterben werden, den es noch nie gegeben hat, um damit sozusagen die göttliche Sendung des Mose zu beweisen. Und da tut sich dann auch wirklich die Erde auf und verschlingt diese Familien bei lebendigem Leibe. Und parallel dazu bricht vom Heiligtum her Feuer aus, das die Weihrauch darbringenden vernichtet. Also ein sehr brutaler Eingriff Gottes in diesen Protest. Und es geht und eigentlich um das Ganze abzuschließen. Wird dann auch Aaron beauftragt, die Schaufeln, mit denen der Weihrauch dargebracht wurde, einzuschmelzen und aus ihnen einen Belag für den Altar zu schaffen, sozusagen als Erinnerung an diesen fehlgeschlagenen Protest. Und es kommt dann aber auch gleich wieder zu einem weiteren Protest, weil nach der Vernichtung der Protestierenden, das Volk jetzt sagt, ja, wir werden alle sterben. Es ist sozusagen dauernd passiert irgendwas. Und wie können wir noch gerettet werden? Und dann bricht auch gleich wieder eine Plage los. Und Mose schickt sofort Aaron, sagt ihm, nimm schnell den Weihrauch und geh in die Menge, um die Plage aufzuhalten. Und Aaron steht dann zwischen den Toten und den Lebenden und kann damit die Plage aufhalten, aber nun die Zahl der Toten ist noch wesentlich höher als die, die beim Protest Korachs umgekommen sind. Und als ein sozusagen abschließendes Zeichen für die Berechtigung auch gerade eben von Aarons Position sollen dann alle Fürsten der Stämme ihre Stäbe zusammen mit dem Stab Aarons in das Bundeszelt bringen und am nächsten Tag stellt sich heraus, dass der Stab Aarons Blüten geschlagen hat, aber eben nicht die anderen Stäbe und damit auch nochmal Aarons Priestertum gerechtfertigt ist. Und dann schließt eigentlich der Wochenabschnitt damit ab, dass nochmal die besonderen Abgaben, die sowohl den Priestern als auch den Leviten zustehen, spezifiziert werden, auch vorher noch mal gesagt wird, dass eben gerade die Aufgabe der Leviten ist, die einen unberechtigten Zugang zum Heiligtum zu verhindern, um weitere Tote zu verhindern. Und wenn dann jetzt danach die speziellen Abgaben, die den Priestern und den Leviten gebühren, gebracht werden, ist das vielleicht auch so eine gewisse Entschädigung zu sagen, die haben eben bestimmte Aufgaben, die sie als Repräsentanten für das Volk erfüllen und darum haben sie auch das Recht an gewissen Abgaben, die sie bekommen sollen. Ja, ich habe mich also entschlossen, verschiedene Interpretationen, was dieser Protest Korachs bedeutet, zu bringen. am Anfang noch mal kurz genealogisch, um zu sehen, die Verwandtschaft Korachs mit Mose. Im Grunde genommen waren die beiden Cousins. Die Abstammung kann man genauer im Exodus 6 verfolgen, wo also Levi ist der Stammvater von allen. Von Levi werden drei Söhne erwähnt, Gershon, Kehat und Merari. Und von den Söhnen Kehats ist der älteste Amram, der eben der Vater von Aaron, Mose und Miriam ist. Der zweite Sohn ist Jizhar, dessen Sohn dann Korach ist, und dann noch in Exodus 6 werden noch zwei weitere, Nefeg und Sichri, erwähnt. Und Amram und Jizhar hatten noch zwei Brüder, die jetzt für unseren Zusammenhang nicht weiter wichtig sind, Chevron und Uziel. Also wir haben hier, wenn wir ja schon in dem vorletzten Abschnitt den Protest von den eigenen Geschwistern von Aaron und Miriam hatten, so haben wir hier auch nochmal ein Beispiel für einen Protest wirklich aus der engeren Familie, eben von einem Cousin. Eine ganz klassische Stelle über den Protest Korachs wird in dem Mishnah-Traktat Avot gebracht, wo im Grunde genommen die Traditionskette der rabbinischen Überlieferung gebracht wird. Und da heißt es, jeder Streit, der um Gottes Willen geführt wird, wird letztendlich Bestand haben. Und ein Streit, der nicht um Gottes Willen ist, wird letztlich keinen Bestand haben. Welcher ist ein Streit um Gottes Willen? Der Streit Hillels und Schamais. Und der Streit, der nicht um des Himmels Willen ist, ist der Streit Korachs und seiner Gruppe. Ich habe mich entschlossen, das immer mit Gruppe zu übersetzen. Ich habe gesehen, in manchen deutschen Übersetzungen wird von der Rotte Korachs gesprochen, was eigentlich ja schon ein negatives Wort ist. Im Hebräischen ist das nicht der Fall, sondern es wird das Wort Edah benutzt, was eigentlich auch für die ganze Gemeinschaft Israels gilt. Also man könnte es auch Gemeinschaft nennen. Ich fand das hier einfach nicht gut klingend und habe es von daher mit Gruppe übersetzt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass für die Leute, die sich um Korach scharen, kein aus sich aus negatives Wort benutzt wird. Aber ihr Streit wird eben als ein negativer Streit, der nicht um des Himmels willen ist, dargestellt und dem Streit von Hillel und Schamai gegenübergestellt. Hillel und Schamai waren zwei Gelehrte aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, wohl etwa Zeitgenossen Jesu, die eben in der Traditionskette der Überlieferung der mündlichen Tradition erscheinen. Und das sind ja viele Generationen, wo die Tradition immer an sogenannte Paare, eben immer an zwei Leute weitergegeben wird und nicht nur an einen. Und Hillel und Schamai sind das berühmteste Paar, von denen auch die meisten Entscheidungen, Aussprüche überliefert sind. Und wie ihr Streit aussah, das wird dann noch ein bisschen beschrieben im babylonischen Talmud in Eruvin, wo es heißt, 3 Jahre lang stritten die Schule Schamais und die Schule Hillels. Diese sagen, die geltende Vorschrift ist, wie wir es lehren. Und jene sagen, die geltende Vorschrift ist, wie wir es lehren. Da kam eine Himmelsstimme herab und sagte, diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes und die geltende Vorschrift ist wie die Schule Hillels. Und wenn diese und jene Worte des lebendigen Gottes sind, wieso fiel es der Schule Hillels zu, dass sich die geltende Vorschrift nach ihr richtet? Weil sie verträglich und demütig waren und ihre Worte und die Worte der Schule Schamais lehrten. Und nicht nur das, sondern sie stellten die Worte der Schule Schamais ihren Worten voran. Also wir haben ja grundsätzlich eigentlich eine positive Sicht dieses Streites zu sagen, sie haben wirklich versucht, eben das göttliche Wort zu verstehen. Und beides sind Worte des lebendigen Gottes, gültige Auslegung. Man muss natürlich für praktisches Leben sich irgendwie entscheiden. Und da wird eben normalerweise nach der Schule Hillels unterschieden. Malbim, Rabbi Meir Löb ben Jechiel Michael, ein russischer Ausleger aus dem 19. Jahrhundert, geht nochmal ganz ausführlich ein auf diesen Unterschied zwischen dem Streit zwischen Hillel und Schamai und dem Streit Korachs und seiner Gruppe. Er sagt dazu nämlich, es wäre angemessen gewesen zu sagen, der Streit Korachs und Moses, wie es heißt, der Streit Hillels und Schamais. Also nicht Korachs und seiner Gruppe, sondern Korachs und Moses. Aber unsere weisen, seligen Angedenken lehrten uns, dass in einem Streit um Gottes Willen jede der beiden streitenden Parteien in sich einig ist. Denn allen geht es um ein Ziel, um Gottes Willen. Aber bei einem Streit, der nicht um Gottes Willen ist, sondern nur auf Geltungsdrang und Eigenliebe beruht, gibt es Streit und Gegensätze auch unter denen, die sich zusammengeschlossen haben, auf einer Seite zu stehen. Denn jedem Einzelnen geht es um seinen eigenen Nutzen und er ist gegen die Absicht seines Gefährten, dem es ebenfalls um seinen eigenen Nutzen geht, wie es beim Streit Korachs und seiner Gruppe war. In jedem Einzelnen aus dieser bösen Gruppe ging es um etwas anderes, das im Gegensatz zu seinem Nächsten stand. Denn Korach wollte das Hohepriestertum. Denn seiner Meinung nach war es angemessen, dass, nachdem Amram, der erstgeborene Kehats, seinen Anteil damit genommen hatte, dass Mose König wurde, das Hohepriestertum dem Sohn Jizhars, der zweite Sohn Kehats war, gegeben werde. Dagegen war der Streit Datans und Avirams und Ons des Sohnes Peletz ein anderer. Denn sie beschwerten sich darüber, dass Ruben das Erstgeburtsrecht genommen war, denn da Ruben der Erstgeborene war, war es angemessen, dass das Königtum und das Priestertum aus ihm hervorgehen. Wie Jakob sagte, im Segen über seine Söhne, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und der Beginn meiner Stärke. Vorzug an Hoheit, Vorzug an Macht. Hoheit, das ist das Priestertum und Macht, das ist das Königtum. Und sie beschwerten sich darüber, dass das Priestertum und der Gottesdienst dem Stamm Levi gegeben wurde. Und das Königtum und der Vorrang bei den, der Vorrang bei den Fahnen Juda und auch darüber, dass das Erstgeburtsrecht Josef gegeben wurde. Und das ist gemeint mit und es nahm Korach. Das ist auch was, was glaube ich nicht in allen Übersetzungen zum Ausdruck kommt. Ich schaue gerade mal, wie das in der Einheitsübersetzung ist. Ja, in der Einheitsübersetzung ist es übersetzt, da nahm es sich Korach heraus. Also wörtlich heißt es nämlich, Korach nahm und die Frage ist sozusagen, was nahm er denn? Und das versucht jetzt hier Malbim zu erklären. Und das ist gemeint mit, und es nahm Korach. Er nahm sich Behauptungen für seinen Streit. Und Datam und Aviram, Söhne Eliavs und On, Sohn Peletz, sie nahmen Behauptungen für ihren Streit, dass sie Söhne Rubens sind. Und sie standen vor Mose auf und Männer von den Kindern Israels 250. Und was nahmen sie als Behauptungen in diesem Streit? Sie behaupteten, dass sie Fürsten der Gemeinschaft, Berufene der Gemeindeversammlung, Männer, die einen Namen haben, sind und beschwerten sich darüber, dass Mose all dies getan hat, ohne nach ihrer Meinung und nach ihrem Rat zu fragen, wie ein König, dessen Königtum keine Begrenzung hat und Ämter und Ernennungen nach seinem Gefallen verteilt, wo es doch bei solchen Dingen angemessen ist, nach ihrem Rat und ihrer Weisheit zu fragen. Und man muss auch sagen, dass sie wollten, dass das Priestertum den dazu würdigen Fürsten der Gemeinschaft gemäß ihren hervorragenden Eigenschaften gegeben werde und nicht erblich einem ganzen Stamm, ohne auf die Eigenschaft der Priester und ihre Vollkommenheit zu sehen. Und außerdem muss man sagen, wie Ibn Ezra sagte, dass die 250 Männer Erstgeborene waren und behaupteten, ein Anrecht auf das Priestertum zu haben. Und sie sagten zu ihnen, zu viel ist es euch. Das heißt, ihr habt euch mehr als die angemessene Größe genommen, denn wenn ihr sagt, dass ihr an Heiligkeit größer als die Gemeinschaft seid, dass ihr heiliger seid als sie, nachdem ihr euch auf die Heiligkeit vorbereitet habt, die ganze Gemeinschaft ist heilig. Und wenn ihr sagt, dass ihr größer seid als die Gemeinschaft, weil er euch erwählt hat, durch euch zu prophezeien und seine Schechina auf euch weilen zu lassen, und er euch näher ist als der ganzen Gemeinschaft, dazu sagen wir, und er ist in ihrer Mitte. Und da ihr keinen Vorzug gegenüber der Gemeinde habt, warum überhebt ihr euch? Und darin fielen sie dem Irrtum zum Opfer, den sie bei der Gabe der Tora begingen, dass sie wollten, dass es zwischen ihnen keine Unterschiede im Grad gebe und alle an Heiligkeit und Prophetie gleich seien, wie es im Wochenabschnitt Jitro gesagt wird. Und sie dachten, dass ihre Forderung erfüllt wurde und es keinen Unterschied zwischen ihnen und Mose und Aaron gebe. Und darüber schlugen unsere Weisen seligen Angedenkens vor, dass Korach Mose fragte: Ein Talit, der ganz und gar blau ist, muss er Schaufäden haben? Mose antwortete ihm, dass er Schaufäden haben muss, denn es ist ein besonderer Faden nötig, auf dem die Erleuchtung der Heiligkeit, auf die blaue Farbe hinweist, weilt, obwohl der ganze Talit blau ist. Und daher ist es, obwohl die ganze Gemeinschaft heilig ist, nötig, dass einer der Heilige ist, auf dem er weilt, und er ist der Gesandte zwischen ihm und ihnen und der Faden, durch den der Überfluss auf das Volk hinunterkommt. Und Korach leugnete dies. Ja, ich sehe, dass wir hier ein bisschen ein technisches Problem auf dem Bildschirm haben.
Ja, die Frau Meurer hat den Bildschirm geteilt. Ich habe ihr das schon geschrieben, dass sie den Bildschirm schließen müsste, damit wir uns gegenseitig wieder besser sehen können. Ich hoffe, dass sie das findet, weil ich das leider nicht. Mal gucken, vielleicht, wenn sie neu reinkommt. Ja, mal gucken. Mal schauen. Aber hören können wir ja
Ja,
alle noch
hören
gut.
können wir, und es sieht nicht so aus, dass jetzt
Moment.
die, es ist immer noch, sieht immer noch so merkwürdig aus. Aber ja, bleiben wir dabei. Und ja, wir haben also eine Erklärung von Malbim, der eben einerseits versucht, auch zu zeigen, dass was diesen Streit Korachs eben auch als einen Streit nicht um Gottes Willen zeigt, dass sie untereinander nicht einig waren, die Leute, die gemeinsam mit Korach gegen Mose und Aaron protestiert haben. Und er stellt eben auch sozusagen, was wir heute demokratische Argumente nennen würden, gegenüber, die aber alle entkräftet werden eigentlich. Also ja, vielleicht erstmal auch Verständnisfragen oder sonst auch Kommentare dazu, was Sie von diesem Ansatz mit dem Protest Korachs umzugehen halten.
Ja, ich finde den Text nicht so leicht, aber vor allem der letzte Satz nicht. Und daher ist es, obwohl die ganze Gemeinschaft heilig ist, nötig, dass einer der Heilige ist, auf dem er weilt. Wer ist dann der? Er ist doch der Heilige. Und wer ist dann das eine? Wer ist der einer, der Heilige ist? Und da geht es weiter. Und er ist der Gesandte zwischen ihm und ihnen und der Pfade, durch den der Überfluss auf das Volk hinunterkommt. Und Korach leugnete dies. Ich verstehe diesen Satz überhaupt nicht
Ja,
eigentlich.
also der Heilige, den Malvin hier erwähnt, das ist letztlich Mose oder Aaron mit gemeint. Also es geht auf dieses Beispiel, was die Weisen bringen, von dem Talit, der ganz und gar blau ist. Und das hat sicher auch damit zu tun, wir hatten ja am Ende vom letzten Abschnitt, kam ja die Vorschrift der Schaufäden. Und
Ja.
es geht dann sofort über in die Revolte von Korach. Da werden wir auch nachher bei Leibowitz noch was zu hören,
Ja,
um
genau.
diese Verbindung. Und was ist sozusagen das Argument von Korach? Sozusagen der Talit, der ganz und gar blau ist, das wäre das Volk Israel, das als Ganzes heilig ist. Also die Schaufäden sind ja mehrere Fäden, unter denen einer ist, der blau ist. Und der ist der Besondere, der eigentlich an die Gebote erinnern soll. Und der sozusagen die besondere Heiligkeit hat. Und Korach fragt jetzt hypothetisch, aber wenn wir einen Talit haben, der selber schon ganz blau ist, also wenn das ganze Volk heilig ist, wieso braucht es dann noch einen speziellen Schaufaden, der blau ist? Und
Ja.
warum ist das ein Beispiel, was die Spannung zeigt zwischen dem, was wir in Exodus 19 vor der Gabe der Tora gehört haben, wo Gott ja gesagt hat, dass das ganze Volk Israel ein Volk von Priestern sein soll. Also da wirklich eine sozusagen allgemeine Heiligkeit für alle postuliert wird, die eben Korach in seiner Behauptung, die ganze Gemeinschaft ist heilig, aufgreift und hier jetzt erklärt werden muss, natürlich stimmt, dass das alle heilig sind. Man könnte sagen, alle sind heilig, aber einer ist heiliger in gewisser Weise. Und das erklärt Malbim jetzt so, auch wenn alle heilig sind, braucht es noch eine besondere Verbindung, durch die die Gegenwart Gottes deutlich wird. Und das ist eben das Priestertum, das Aaron gegeben ist und in dem Sinne der Talit, der blaue Faden an dem blauen Talit. Und bei dem letzten Satz ist es sozusagen, wird noch das Bild von dem Faden benutzt, aber andererseits geht es hier schon um den allgemeinen Gedanken, dass obwohl die ganze Gemeinschaft heilig ist, die direkte Verbindung zwischen Gott und der Gemeinschaft doch nochmal einen, der eine besondere Aufgabe für die Verbindung zwischen Gott und der Gemeinschaft hat, braucht. Aber ich glaube, Ihre Frage, Herr Smith, betont irgendwo, dass die Argumentation von Malbim hier eigentlich nicht übers klingt, was notwendig logisch ist, sondern es
Ja,
holpert
ja,
irgendwo
ja,
ein
ja, ja.
bisschen, würde ich
Ja,
sagen. Das,
und am ganzen Ende wollte ich mal richtig fragen, was wird denn eigentlich, was bedeutet denn eigentlich heilig sein? Weil ich, oder das Heiligen, weil ich das früher mal gehört habe, aber das werde ich erst am Ende nachdem wir das von Leibowitz.
genau, über die inhaltliche Bedeutung der Heiligkeit, da sagt Leibowitz auch nochmal
Ja,
was zu.
genau.
Das ist vielleicht wirklich eine Möglichkeit zu verstehen, warum Korachs Aussage, die ganze Gemeinschaft ist heilig, problematisch ist.
Ja,
Das,
aber das werde ich dann, mich ärgern, weil ich in
ja, da können wir
Zukunft
dann
weiß,
nachher
wie ich
noch
das auf
weiter.
Deutsch sagen kann. Also
Ja.
somit habe ich eine niederländische Verbindung und ich versuche zu finden, wie ich das auf Deutsch sagen kann.
Ja, gut.
Danke.
Ja, Herr Müller.
Es handelt sich ja nicht nur um die Heiligkeit, sondern gleichzeitig auch um das Prophetentum. Ist alle an Heiligkeit und Prophetie gleich seien. Was bedeutet das?
Ja, das ist die Aufgabenteilung zwischen Mose und Aaron. Also einmal, also die Aufgabe des Mose wird sowohl wie am Anfang eher mit dem Königtum verglichen, aber auch mit der Prophetie. Und das ist auch nochmal ein Rückgriff eben auf Exodus 19. Und dass beides eben spezifische Aufgaben sind, die inmitten der ganzen Gemeinschaft nochmal einen besonderen Ausdruck haben. Aber es ist fast über die Prophetie kommt ja fast eher ein bisschen am Rande, sondern die Hauptargumentation, die Malbim bringt, geht eigentlich um den Angriff auf das Priestertum, weil er ja auch sagt, dass Korach eigentlich an die Stelle Aarons treten wollte aufgrund seiner Abstammung. Und auch der Protest der anderen, die aus dem Stamm Ruben sind, berufen sich ja letztlich auch darauf, dass das Priestertum ja eigentlich den Erstgeborenen gehören würde. Also von daher wird hier die Prophetie zwar mit erwähnt, aber hauptsächlich geht es eigentlich um den Streit, wer der rechtmäßige Priester ist.
Nun ja, ich lese aber einwandfrei daraus, dass also der Korach den Anspruch stellt, den Titel Prophet tragen zu wollen und dürfen.
Meinen Sie aus dem biblischen Text oder aus dem
Nein,
Kommentar von
aus
Malbim?
Ihrem, ja, aus dem Kommentar. Und alle an Heiligkeit und Prophetie gleich seien. Das ist die
Ja,
Übersetzung, ich weiß
also er
nicht.
schreibt vorher eindeutig, dass Korach selber das hohe Priestertum haben wollte. Aber weil es natürlich ein grundsätzlicher Streit überhaupt um diese herausragenden Positionen kommt, dann wird natürlich auch die Prophetie in Frage gestellt. Und das wäre dann so ähnlich vielleicht eine Frage wie die Miriam und mit ihr vielleicht Aaron gestellt haben, zu sagen, Gott hat doch nicht nur durch dich, Mose, zu uns gesprochen, sondern er hat auch durch uns gesprochen. Also das würde sich in diese Linie anschließen irgendwo.
Also setze ich mal in Klammer.
Ja. Gut, dann lassen wir den Malbim mal erst so stehen und schauen uns die Erklärung von Chadal, dem italienischen Gelehrten, Rabbi Shmuel David Luzzatto, an. Ich habe diesmal bewusst eher moderne Ausleger aus dem 19., 20., 21. Jahrhundert genommen, ja, weil die vielleicht ein bisschen mehr an unseren Überlegungen auch damit dran sind. Ja, also Chadal schreibt zu und Korach nahm. Korach war eifersüchtig auf Mose und jetzt nahm er die Stunde, in der Israel traurig war über das Urteil über die Kundschafter und Chorma, das war da, wo sie versucht haben, das Land doch zu erobern und geschlagen worden sind, und führte seinen Plan aus. Wie ist es möglich, dass Korach und seine Gruppe, die all die Wunder sahen, die Mose tat, nicht an seine Sendung glaubten? Und wenn sie, die Augenzeugen waren, nicht daran glaubten, wird das nicht zu Zweifel an Mose führen und zu der Behauptung, dass seine Taten Fälschungen sind? Aber die Wahrheit ist, dass Korach und die Männer seiner Gruppe die Wunder, die Mose tat, nicht leugneten und sie nicht menschlichen Tricks zuschrieben. Denn sie sagten, dass die Gemeinschaft alle heilig sind und der Ewige in ihrer Mitte ist. Sie gaben also zu, dass der Ewige in der Mitte Israels ist und er ihnen Zeichen und Wunder wirkt. Aber Korach und seine Gruppe machten einen großen Fehler aufgrund ihrer Gewöhnung an die götzendienerischen Ägypter und lernten von ihnen nichtige Einstellungen über die Gottheit und die Fügung. Sie glaubten, dass Gott durch besondere Gottesdienste einen Bund schließt mit seinen Priestern und seinen Weisen, die die Art des Dienstes vor ihm kennen und ihren Willen tut. Und sie glaubten, dass Mose in der Macht Gottes Großes tut, aber glaubten auch, dass Gott sich verführen lässt und auf Mose hört, während dieser vor ihm den erwünschten Dienst tut. Und wenn das so ist, kann jetzt, wo die Wohnstätte errichtet ist und die Vorschriften für die Opfer und die Art des vor dem ewigen erwünschten Gottesdienstes bekannt gemacht worden waren, jeder andere neben Mose und Aaron Priester und Prophet sein. Und siehe, Korach erhob sich und sagte: Ich werde Priester und Prophet sein, und der Ewige wird mich in Zeichen und Wundern erhören, wie er Mose und Aaron erhört hat. Und nachdem ich seinen Dienst so durchführen werde, wie sein Mund es befohlen hat, nachdem ich seinen Dienst so durchführen werde, wie sein Mund es befohlen hat. Und warum soll ich Mose und Aaron in ihrer Größe sehen? Und ich und meine Brüder werden ihre Geräte tragen. Mose sah seine Absicht und sagte zu ihnen: Nehmt euch Schaufeln und ihr werdet sehen, ob der Dienst und der Weihrauch an sich von ihm angenommen werden, wer auch immer der Räucherer ist, oder ob es der Wille Gottes ist, dass der Räucherer, das muss sein, ein bestimmter Mann ist, der erwählt wurde und der ihm lieb ist. Also das ist der Erklärungsversuch von Chadal, der ja im Grunde genommen ausgeht von der Prüfung, die Mose machen will, eben zu sehen, ob das Weihrauchopfer Korachs und seiner Leute angenommen wird. Und von daher eigentlich sagt, Korach war der Meinung, dass wenn man opfert, so wie es vorgeschrieben ist, und die Vorschriften sind ja bekannt, funktioniert das sozusagen automatisch, um Gott zu beeinflussen. Und das ist der Irrtum, den er hat. Ja, sind dazu Nachfragen, Kommentare?
Ja, ich habe die Frage.
Ja.
Bezieht er sich auf Erfahrungen des Mose, der ja denn durchaus mit Gott geredet hat und ihn umgestimmt hat. Bezieht sich darauf das Wort, dass Gott sich verführen lässt?
Möglich, dass, dass ja sozusagen alle konnten sehen, dass Mose es geschafft hat, in seinem Reden mit Gott manche schweren Urteile abzuwenden. Und dann könnte man natürlich sagen, dass Korach das so interpretiert, als wenn Mose sozusagen das Geheimnis des richtigen Gottesdienstes gekannt hat. Das ist eine fast magische Vorstellung sozusagen, dass ein richtiger Dienst vor Gott dazu führt, dass Gott den Willen des Menschen tut. Wenn wir natürlich aus dem biblischen Text sagen würden, es war nicht sozusagen ein richtiger Ritus, sondern es war die Redegewalt, die Überzeugungskraft, was auch immer, wie wir es nennen wollen, das Ringen des Mose mit Gott und nicht etwas, wo er sozusagen Gott hätte zu zwingen können. Herr Müller?
Ja, aber stellt sich Moses nicht selbst so ein bisschen in Frage? Weil der Vorschlag, ein Gottesurteil zu wählen, kommt ja von ihm.
Würden Sie es als Infragestellung sehen? Könnte man nicht sagen, er macht es, weil er sich sicher wird, dass er bzw. Aaron gewinnen wird?
Naja, vielleicht.
Das würde natürlich... irgendwie muss er ja reagieren und sozusagen, ja, vielleicht legt er seine Hoffnung auf Gott oder weil er eben spürt, Gott hat ihn gesandt und hofft, dass es gut gehen wird.
Ja, das ist schwer.
Ist natürlich eine gewisse Gefahr mit verbunden. Also ich sehe eigentlich auch, es fällt mir jedes Mal, wenn ich den Abschnitt von Korach lese, auf, dass Mose an dieser Stelle irgendwo ganz anders handelt als in allen anderen Fällen, wo das Volk gegen Gott protestiert und er normalerweise immer sofort in die Bresche springt und Gottes Zorn abwenden will. Und irgendwo hier, wo es um ihn selber geht, ist eigentlich ziemlich sauer und versucht also auch Gott sozusagen dafür reinzuholen, dass seine göttliche Sendung von Gott bestätigt wird, so genau wie es ja auch nachher als die Ehe, wo er ja auch ziemlich sicher sagt, wenn nicht etwas geschehen wird, was noch nie geschehen ist, eben dass die Erde sich öffnet, um die Meuterer zu verschlingen, dann hat Gott mich nicht gesandt. Auch da ist es im Grunde genommen ja ein Gottesurteil. Oder dass Gott ihm vorher gesagt hat, ich werde das machen. Also ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen ein anderer Mose, der uns hier in diesem Abschnitt begegnet, als der viel sicherer ist, als er sonst ist und sich vielleicht auch ein Stück, weil alle anderen Proteste des Volkes gehen ja vielleicht doch mehr gegen Gott als gegen ihn persönlich, obwohl auch gegen ihn persönlich, aber gerade hier, wo es besonders um ihn persönlich geht, da ist er eigentlich ziemlich scharf, finde ich. Herr Smith?
Ja, ist er echt, Sie haben gesagt, er ist sicherer? Meinen Sie das? Richtig?
Das ist die Frage, also er scheint sich relativ sicher zu sein, dass er sozusagen diese beiden Gottesurteile, sowohl das mit dem Weihrauch als auch das mit der Erde, die sich öffnet. Also ist natürlich eine Frage eigentlich, wie man den Ton des Textes liest. Es sieht so aus, als dass Mose, also ich lese es so, dass Mose ziemlich sicher ist, dass es funktionieren wird, dass er das sonst nicht riskiert hätte.
Da muss ich mich nochmal gut mit dem Hebräisch beschäftigen.
Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich eher eine Frage der Musik des Textes als der Worte, würde ich sagen. Also von daher finde ich es auch spannend, wenn Sie das anders lesen. Herr Müller nochmal?
Ja, nur haben wir eine Vorstellung, ob Moses, sagen wir mal, das Risiko kennt, was aber der Korach eingeht mit seinen 250 Fans?
Man eigentlich
aber nicht gesagt.
Es wird nicht gesagt.
Nein.
Andererseits werden es nachher auch nochmal die Beziehungen, die Leute, die Weihräucherer, die von göttlichem Feuer vernichtet werden. Das ist ja dieselbe Strafe, die die beiden Söhne Aarons getroffen hat bei der Einweihung des Zeltes, als das heißt, dass sie fremdes Feuer vor Gott entzündet haben. Also Da könnte man vielleicht sagen, Mose kennt ja immerhin schon dieses Beispiel, was passiert, wenn man Gott ein Opfer darbringt, das er nicht haben will. Also eigentlich würde ich sagen, muss er damit rechnen, wenn das schief geht. Oder die Frage, was heißt hier schief gehen? Aber dass Korach und seine Leute mit ihrem Leben spielen damit. Das müssen sie eigentlich auch selber wissen, denn alle wissen ja, was den Söhnen Aarons passiert ist.
Also wenn wir Moses richtig einschätzen nach dem vorigen, dann müssten wir annehmen, dass er den Korach gewarnt hat. Ja.
Würde
Sagt, du
eher zu
spielst mit
seinem
deinem
Charakter
Leben.
passen, ja.
Ja.
Weil, also zumindest warnt er ja den größeren Teil des Volkes, dass er ihnen eben auch sagt, sie sollen sich entfernen von den Zelten von Datan, Abiram und Korach. Also dass sie mit der sich nicht auch von der sich öffnenden Erde verschlungen werden. Also da kann man, denke ich, sowohl merken, dass er weiß, dass das tödlich enden kann und zumindest die Unbeteiligten versucht zu retten.
Moses ist der demütigste Mensch der Welt. Hier nicht.
Ja, das hatten wir ja schon mal, wir
Naja.
hatten es schon mal angesprochen und ich habe das Gefühl, dass gerade sein Verhalten gegenüber Korach eher wenig von Demut zeugt. Ein doch recht selbstbewussten Mose, der weiß, dass Gott ihn aus dieser Situation herausholen wird, zeigt. Ja, dann sehen wir uns vielleicht den nächsten Text an. Der ist von einem amerikanischen Rabbiner, der zwar schon 90 Jahre alt ist, aber immer noch aktiv ist und also auch noch aktuell Dinge zu den Wochenabschnitten schreibt, Irving Greenberg. Der ein Schüler von Soloveitchik ist, von dem ich ja auch gelegentlich schon mal Dinge zitiert habe, also zu der amerikanischen modernen Orthodoxie gehört und eben einerseits viel veröffentlicht hat, auch ja, zur theologischen Deutung der modernen Geschichte des Judentums, sowohl was Shoah als auch den Staat Israel angeht und auch sehr aktiv im jüdisch-christlichen Dialog ist. Ja, und er schreibt also zu unserem Wochenabschnitt, in Bezug auf unseren Lehrer Mose ist die im Wochenabschnitt Korach dargestellte Rebellion ein persönlicher Schlag unter die Gürtellinie. Gerade weil die Rebellen Mose verachten und die Bedeutung seiner Aktivitäten schmälern. Unser Wochenabschnitt lässt eine Handlung ablaufen, die den Streit zwischen Mose und Aaron einerseits und Korach und seiner Gruppe andererseits in dramatischem Licht als den Kern der Auseinandersetzung um das Wesen der göttlichen Sendung darstellt. Korach behauptet, dass Mose und Aaron aus Gründen der Macht und der Ehre, die ihren Dienst im Heiligtum begleiten, handeln. Schließlich ist ganz Israel heilig und hat eine Beziehung zu Gott, sodass de facto alle im Heiligtum Dienst tun können. Aber Mose beansprucht allen Ruhm für sich. Kann nicht jeder Gott Weihrauch darbringen, fährt Korach fort. Und daher ist Moses Übertragung der Aufgabe an Aaron Nepotismus, der die öffentliche Position in der Familie lassen und sich weiter vom Priestertum ernähren will. Korachs Kollegen, Datan und Aviram, behaupten auf rüde und aggressive Weise, dass Mose Israel mit leeren Versprechungen, es in ein Land, das von Milch und Honig fließt, zu bringen, irregeführt hat. Und dass der ganze Apparat, den er geschaffen hat, von Grund auf verdorben ist. Sie lehnen rundweg Moses umfassende Leugnung ab, als er darauf besteht, niemals etwas vom Volk genommen zu haben, nicht einmal einen einzigen Esel. Sie bleiben dabei. Mose ist ein Anführer, der vom Raub öffentlicher Gelder lebt. Mose versucht, Korach zu überzeugen, dass Prophetie und Priesterdienst kein öffentliches Amt oder gesellschaftlicher Stand sind. Und das Darbringen des Weihrauchs keine prahlerische Handlung ist, die Status und Prestige bedeutet. Die Aufgabe des Anführers, der Anführerin ist es, eine Verbindung mit Gott zu schaffen und gleichzeitig das Volk vor der göttlichen Energie, die ausbrechen, das Volk schädigen oder sogar töten kann, zu schützen. Auch das Darbringen des Weihrauchs dient als Schutz bei der Begegnung mit der Gegenwart eines Gottes, der sieht, aber nicht gesehen wird, so wie es in Levitikus 16 bei dem Ritus des Versöhnungstages ja heißt, Aaron soll nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehen. So wird das Wachsen des Lebens bewahrt, das die Wohnstätte zu einem heiligen Bereich macht. Korach und seine Gruppe, ganze 250, spotten über Moses Erklärung und bestehen energisch darauf, dass sie in der Lage sind, Weihrauch darzubringen, genau wie Aaron und die Priester. Es wird ein Wettstreit für den nächsten Tag bestimmt. Alle Leute in der Gruppe Korachs werden ihre Schaufeln vorbereiten und zusammen mit Aaron und den Priestern Gott Weihrauch darbringen. Je nach dem Ergebnis werden alle wissen, ob wirklich jeder und jede Weihrauch darbringen kann oder nicht. Korach und seine Gruppe bringen eine große und zahlreiche Versammlung zusammen, die sich am Eingang des Begegnungszeltes versammelt. Man beachte den drohenden Ton. Und Korach versammelte über sie, heißt es nämlich, Mose und Aaron, die ganze Gemeinschaft. Sie behaupten weiterhin energisch, dass das Amt eine Angelegenheit von Ehre und Prestige ist und Mose und Aaron auf das Monopol verzichten und diese Macht gleichmäßig unter allen verteilen müssen. Gott erscheint und droht, alle auf der Stelle zu vernichten, und Mose fleht um ihr Leben. Die Allgemeinheit folgt Korach und seiner Gruppe aus Frustration und Unfähigkeit, mit dem Vernichtungsurteil umgehen zu können. Ihre Teilhabe am Auftrag des Bundes ist aus ihrem Blick verschwunden. Und in ihrem Herzen haben sie die Aufgabe Moses als unseres Lehrers vergessen, als Lehrer, Erzieher und Beschützer. Wenn die Angelegenheit Korachs und seiner Gruppe erledigt ist, wird der Auftrag zurückkehren und die Vision vom Aufbau der Heimat klar werden und ihren Platz wieder einnehmen. Als die Gabe Korachs und seiner Gruppe zurückgewiesen wird, begreift die Öffentlichkeit, dass es nicht um den Ersatz einer Gruppe von Hochstaplern durch eine andere geht. Mose wendet sich an die Versammlung und verlangt von ihr, zurückzuweichen. Die Zeit ist da, der weiten Vision und dem Ziel, auf dem sie beruht, ihren alten Platz zu geben. Wenn Korach und seine Gruppe zurückgewiesen werden, wird die Allgemeinheit begreifen, dass Mose eine Aufgabe erfüllt, die er von Gott bekommen hat. Sie werden sich daran erinnern, dass sie darauf hinarbeiten, ein höheres Ziel zu verwirklichen und dass auf die Generation noch eine Aufgabe wartet, auch wenn es nicht die Eroberung des Heimatlandes ist. Die Angelegenheit endet mit einer scharfen und erschütternden Unterscheidung. Die Erde öffnet ihren Mund und verschlingt Korach und seine Gruppe bei lebendigem Leib. Danach geht Feuer aus dem Begegnungszelt heraus und vernichtet alle, die den Weihrauch darbrachten, wie auch Nadav und Avihu von einem Feuer, das von vor ihm ausging, verzehrt wurden, nachdem sie fremdes Feuer dargebracht hatten. Bedauernswerterweise haben Mose und Aaron ihre Anerkennung bekommen, aber sie hat den schweren Preis von Menschenleben gefordert. Schlussendlich begreifen die Kinder Israels, dass Mose und Aaron ihr Amt nicht aus Ehr- und Prestigesucht ausüben, sondern um sie zu schützen, indem sie die göttliche Energie in Richtung des Lebens kanalisieren. Aaron illustriert dies, als er in die Plage eingreift, die sich im Volk sofort nach der Bestrafung Korachs und seiner Gruppe ausbreitet. Er hält die Plage an, indem er mit brennendem Weihrauch zwischen den Toten und den Lebenden steht. Derselbe Weihrauch, den Korach als Machtdemonstration wahrgenommen hatte, ist es, der mit Macht die tödliche Plage aufhält. Die Botschaft ist, dass Führerschaft nicht das Ausführen eines Ehrenkultes für Gott oder eine gesellschaftliche Position bedeutet, sondern Verteidigung des Lebens. Die Weihrauchschaufeln, die unrechtmäßig benutzt wurden, werden eingeschmolzen und werden zum Überzug für den Altar. Eine ewige Erinnerung an die einzigartige Aufgabe des Weihrauchs: Unterstützung bei Riten des Lebens, nicht Herrlichkeit und Verherrlichung. Noch eine weitere und letzte Demonstration wird angeordnet. Alle Fürsten der Stämme werden aufgefordert, ihre Stäbe neben dem Stamm Aarons im Begegnungszelt niederzulegen. Am nächsten Tag ist nur der Stab Aarons ausgeschlagen, hat Blüten gebracht und trägt Mandeln. Dies ist ein Zeichen für die Erwählung Moses als Gesandter Gottes. Wieder kommt die Botschaft zum Ausdruck, dass Heiligkeit keine konkrete Gottheit und keine Ehrfurcht ist. Heiligkeit ist eine Ursache für Wachstum, für die Blüte des Lebens und eine Bewegung hin zum Erfüllen der Welt mit Leben. Jetzt begreifen die Kinder Israels, dass Aaron und die Leviten ein nachahmenswertes Modell sind, das das Volk Israel repräsentiert und sein Leben schützt. Menschen, in denen Heiligkeit ist, nutzen sie nicht aus, um zu herrschen, sondern arbeiten bzw. dienen, das hebräische Wort kann beides sagen, um den Gott des Lebens und das Leben selbst für alle zu erheben. Jetzt können alle, Mose, Aaron und das Volk, zu der Aufgabe zurückkehren, die Generation zu erziehen, die das Heimatland erobern und in ihm eine Bundesgemeinschaft begründen wird, die sich dem Leben und der Verteidigung der Menschenwürde weihen wird, in einer Gesellschaft, in der Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Ja, soweit Greenberg. Gibt es dazu Anmerkungen? Brigitte?
Ja, ich denke gerade wieder mal, wie sehr auch Jesus in dieser Idee des Vermittlers, die so uralt ist, damit verbunden ist.
Ja, das ist durchaus eine Assoziation, die man da auch reinbringen kann. Ich sage, eine gewisse Notwendigkeit eines Vermittlers oder eben auch eines Schützers. Herr Müller.
Ja, ich würde es auch nennen, es ist der zaghafte Versuch einer Demokratie.
Ja, ich denke, das ist wirklich das Problem, was wir sicher als heutige Menschen der westlichen Welt damit haben, dass wir ja eigentlich an Gleichberechtigung interessiert sind. Und das Problem ist ja wirklich, man kann sich ja auch auf Exodus 19 eben mit der Aussage, alle sollen ein Volk von Priestern sein, stützen. Und wir hier doch eine Geschichte haben, die ziemlich eindeutig sagt, aber es gibt Leute, die eine besondere Aufgabe haben. Und ich habe so das Gefühl, dass Greenberg versucht, diesen, denn er ist natürlich auch jemand, der grundsätzlich für Demokratie ist, diesen Spagat damit zu halten, dass es eine Form von Position gibt, nämlich eben etwas, was direkte Sendung durch Gott ist. Das ist etwas, wozu man nicht gewählt werden kann, sondern das ist eine absolute göttliche Entscheidung, wen halt Gott sich auswählt, sein Prophet zu sein, derjenige, der seine Botschaft bringt und der eben auch schützt vor seiner auch manchmal gefährlichen Energie. Und man dabei eben aufpassen muss, dass er wirklich als etwas ist, was eben rein von Gott gegeben ist und man es damit deswegen auch nicht ausnutzen darf, um irgendwelche gesellschaftlichen oder politischen Vorteile zu bekommen. Alle anderen Aufgaben würden natürlich ja nach demokratischen Prinzipien sozusagen gehen. Das wird auch nachher, Samson Raphael Hirsch sagt das nachher nochmal auch eindeutig, dass eben alles andere ja man Leute nach ihren Vorzügen wählen soll. Aber hier kommt sozusagen in unsere ja irgendwo säkulare Vorstellung von Demokratie kommt hier sozusagen ein Element von göttlicher Sendung da, dass man nicht in solche Begriffe fassen kann. Und damit versucht, denke ich, Greenberg irgendwie klarzukommen.
Ja, ich kann mir schlecht vorstellen, dass sich einen Vermittler, das heißt also einen Puffer brauche, der mich davor schützt, dass die göttliche Energie mich ansonsten umbringt.
Ich meine, de facto sehen wir, dass das offensichtlich nötig ist, denn wenn nicht Mose gewesen wäre und wenn nicht, wie hier in unserer Geschichte, Aaron mit dem Weihrauch gegangen wäre, wäre niemand von den Israeliten in der Wüste übrig geblieben. So stellt es die Bibel zumindest dar. Aber natürlich kann man die Frage stellen, wieso braucht es da jemand Spezielles für und wieso. Also erstmal die Frage, wieso ist diese göttliche Energie eine Energie, die tödlich werden kann? Und Wieso können nur bestimmte Leute die abwehren und nicht alle? Das kann man natürlich als Frage stehen lassen.
Ja,
Herr
und
Smith.
was für
Ja.
Gottesbild haben wir hier?
Ja, aber das haben wir ja schon dauernd eigentlich bei dem Zug durch die Wüste gesehen. Greenberg dort spricht es ein bisschen vornehm aus, göttliche Energie, die aber eben auch tödlich sein kann. Also dass man hier, ja, wenn man sich mit Gott einlässt, ist nicht so ganz ungefährlich. Das haben wir ja, denke ich, so wie er auch selbst zu Mose gesagt hat, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn der Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Also das gilt selbst für Mose.
Naja, das Ganze hier ist ein Schlachtfeld. Das heißt, wir haben einmal die 250 Anhänger von Korach, die umkommen. Und dann haben wir über die Plage, und da habe ich im Kommentar gelesen, das wären über 14.000 Menschen, die da gestorben sind. Also das ist wirklich ein
Ja, und es ist nicht das erste Schlachtfeld. Wir hatten ja auch vorher schon beim Goldenen Kalb und in anderen Fällen solche Dinge. Ja, ich sage gleich noch ein bisschen was weiter dazu, aber erst nochmal Herr Smith.
Ja. Naja, ich kam eigentlich noch ein bisschen auf das Wort, was Prophetie ist. Propheten sind doch Menschen, die warnen meistens. Amos zum Beispiel. Aber der wird dann gefragt, bin ich ein Pro was bist du auch so einer Prophet? Das sind dann die Propheten, die nach die Sternen gucken. Und er sagt, nein, ich vertone hier die Stimme Gottes. Also, was ist das genau? Und diese Propheten, die gibt es meiner Meinung nach manchmal jetzt auch. Also die sagen von, da wird da was passieren und dann passiert das auch, ohne dass wir das als ein Prophetie gesehen haben. Das ist vorher schon mal gesagt worden.
Also die Prophetie hier ist sicher etwas Unverfügbares, eben eine Sendung, die von Gott gegeben wird und gerade wie es eben auch, wie Sie sagten, wie es bei Amos kommt, eben kein Amt, wo man sich sozusagen durch Techniken in Trance versetzt und dann automatisch eine Verbindung zu Gott bekommt, sondern etwas, was wirklich ausschließlich von Gott gegeben wird. Ich habe auch so ein bisschen so schön, dass am Ende klingt, sozusagen das Ende der Geschichte, wie Greenberg es interpretiert, dass nachdem das Problem von Korach gelöst ist, kann man sich jetzt wieder damit befassen, sich auf das Niederlassen im Land zu konzentrieren, um auch dort eine gerechte Gesellschaft zu gründen. Und irgendwie drängt da das, finde ich, schon auch ein bisschen zurück, wie viele Leute da, sagt das eigentlich nur in einem Satz. Es ist, hat den schweren Preis von Menschenleben gefordert, aber ich habe da auch das Gefühl, dass sein Schweigen irgendwo Bände spricht. Also er merkt, da ist dieses furchtbare Eingreifen Gottes, das eben wirklich tödlich werden kann. Und er tut das so ein bisschen auf die Seite, um eben eher die lebensspendende Aufgabe, die Gottes Gesandte haben, zum Ausdruck zu bringen. Aber es lässt auch bei mir einen etwas unguten Geschmack zurück, dass der Preis ein bisschen hoch war. Und wenn Sie diese Aufgabe haben, das Volk zu schützen, ob es da nicht einen anderen Weg hätte geben können, diese Rebellion zu beenden. Und so wie Mose ja auch an anderer Stelle erfolgreich Plagen abgewandt hat.
Naja, wir haben ja hier einen Aufbau einer gewissen Hierarchie. Und es war ja nicht so, dass vorher keine Hierarchie existierte, weil die erste Struktur von dem Volk, die wurde ja schon gegeben direkt nach dem Auszug, als Jitro da aufgetaucht ist. Und hat den Moses beraten, wie er das Volk praktisch einteilen oder strukturieren soll. Ja, also gab es doch schon eine Art von Obrigkeit.
Die, denke ich, wird auch hier nicht in Frage gestellt. Und Malbim hatte das erwähnt in seinem Kommentar, wo er sagt, dass Nur haben die anderen aus, die Rebellen, die nicht aus dem Stamm Levi sind, dass das auch Fürsten waren, dass sie im Grunde genommen sich über Moses diktatorische Art zu entscheiden beschweren, dass er eben die Ältesten nicht an seinen Entscheidungen beteiligt, dass also die Ältesten die richten sollen. Das ist im Grunde genommen ein Amt, das nicht von Gott nur gegeben ist und das, ich würde irgendwo sagen, auf einer anderen Schicht steht als die Hierarchie, die jetzt von Prophet und Priester geschaffen wird. Das wäre eher etwas, was man eben demokratisch auch, da hieß es ja auch nach Jitros Ratschlag, hieß es ja auch, dass Mose da Leute auswählen soll, die einen guten Ruf haben und die fähig sind. Also da kommen bei dieser rein praktischen rechtlichen Führung des Volkes kommen durchaus, könnte man sagen, demokratische Auswahlprinzipien. Das ist nichts, was Auserwählung ist. Und vielleicht auch gerade im Vergleich dazu kann man hier sehen, dass wir hier von unterschiedlichen Hierarchien sprechen. Und vielleicht ist das auch nochmal eine Warnung, dass man die Geschichte von Korach und von seinem Scheitern nicht als Rechtfertigung jeder Hierarchie sehen kann, sondern dass das wirklich nur eine ganz bestimmte betrifft, von der man auch was heutiges Judentum angeht, sagen würde, die haben wir nicht mehr. Denn seit der Tempel zerstört ist, gibt es keine Priesterhierarchie mehr. Und auch die Prophetie nach der rabbinischen Tradition hat mit den letzten Propheten Haggai, Sacharja und Malachi aufgehört und im Grunde genommen so das heutiges Judentum oder eigentlich Judentum spätestens seit der Zerstörung des Zweiten Tempels ja nur noch eine Gemeinschaft ist, die sich auf demokratische Prinzipien berufen kann. In dem Sinne, man nicht auf diese heutigen Dinge die Geschichte von Korach übertragen kann. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, das wirklich auf diese spezifischen Ämter zu begrenzen. Ja, dann sehen wir mal, was wir noch bei Samson Raphael Hirsch ein Stück weiter lernen können. Moses hörte oder vielmehr verstand das Ziel dieser gegen ihn erhobenen Behauptungen und Anklagen. Es war eine Leugnung der Göttlichkeit seiner Sendung, und zwar nicht aus irregegangener Gedankenrichtung, die einer Belehrung zugänglich gewesen wäre, sondern aus ehrsüchtigem Neide, der unter dem Deckmantel der Vertretung des Allgemeinen nur die Befriedigung eigener selbstsüchtiger Interessen verfolgt und zu diesem Ende durch blendende, der Eigenliebe des Volkes in allen seinen Gliedern schmeichelnde Sophismen Moses und Aaron aus ihrer Stellung zu verdrängen suchte. Sind doch die Prämissen, die Sätze, die Korach seinem Aufruhr zugrunde legte, falsch. Und die Schlüsse in ihrer Anwendung auf die Verhältnisse, denen es galt, nicht minder. Die ganze Gemeinde alle sind keinesfalls schon heilig, heilige Männer. Menschen eines heiligen Berufes sind sie, die heilig sein sollen. Sie haben die Bestimmung, heilig zu werden. Sie sind auch durch eben diese Bestimmung heilig eurem Gott. Sind ein Volk, heilig dem Ewigen. Sind Gott geheiligte Menschen. Ein Gott geheiligtes Volk gehören mit jeder Faser ihres Einzelnen und Volksdaseins ausschließlich Gott. Aber heilig sind sie noch nicht. Und eben damit sie ewig rastlos zu ihrer heiligen Bestimmung sich emporarbeiten, damit sie nicht ihre Wirklichkeit mit ihrer Bestimmung verwechseln, sich nicht bereits für heilig halten, weil sie einem heiligen Berufe geheiligt sind, damit vielmehr diese ihre heilige Bestimmung ihnen ewig als ein noch fernes von Gott gewiesenes Ziel des Strebens vorschwebe, eben darum fand diese ihre heilige Bestimmung ihre symbolische ideale Darstellung in dem ihre Bezeugung von Gott umschließenden Heiligtum, dem eben darum mitnichten ein jeder ohne weiteres zu nahen sich würdig halten darf, dem selbst ein Aaron nur infolge einer Gottesanordnung und nicht als individuelle Persönlichkeit, sondern in dem Gewande seines Dienstsymbols nahezutreten wagen darf. Und eben darum ist für Volk und Priester gesprochen, Der Fremde, der sich nähert, soll getötet werden, weil sie ihre Wirklichkeit an die Stelle ihres Berufes setzen und damit die ganze Wirksamkeit des Heiligtums ertöten würden. Die ganze Gliederung des Volkes in Israeliten, Leviten und Priester und das Heiligtum in abgegrenzter Mitte spricht zu allen, dass ihr heilig werdet und nicht heilig seid ihr. Und ferner, wären sie selbst bereits alle heilig, wenn bereits das Gesetz in seiner Abgeschlossenheit gegeben und wenn bereits die Nation ihre normale Herstellung erlangt gehabt hätte, die die Verwirklichung dieses Gesetzes als alleinige Aufgabe ihres Seins und Wollens haben sollte, dann und dafür freilich hätte das Volk die Leitung und Führung seiner Gesamtobliegenheiten dem Tüchtigsten und Besten aus seiner Mitte selbst zu übertragen gehabt. Allein für das, was nicht aus dem Volke und durch das Volk zu erledigen war, das, wofür die Initiative mitnichten im Volke, überhaupt nicht im Menschenkreise lag, für das, was nicht aus dem Volke und was an das Volk gelangen sollte, für Gottes Sendungen an das Volk, wo ist der Mensch, wo das Volk, dem die Keckheit zur Frage zustände, warum hat Gott dich, gerade dich gesandt, wo der Boden für die damit an Gott gerichtete Keckheit, den und keinen anderen wähle zu deinem Boten. Der echte und wahrhaftige Gottesbote und keiner mehr als ein Moses ist unter allen Menschen sicherlich der Erste und Bereiteste, seine Unwürdigkeit zu gestehen und Gott zu bitten, einen würdigeren, besseren und tüchtigeren für seine Herholdschaft zu wählen. Allein, wenn dann doch Gott ihn und keinen anderen als den würdigsten und tüchtigsten für seine Botschaft gesendet, wer will an ihn mit der Frage hinantreten, warum erhebt ihr euch über seine Versammlung? Dieses erhebt ihr euch, ist die Leugnung der Göttlichkeit seiner Sendung, macht Moses zum Betrüger und das Faktum seiner Sendung zur Lüge. Ja, soweit Hirsch. Gibt es dazu noch weitere Bemerkungen? Ja, das können wir Hirsch vielleicht auch gut noch zusammen mit Leibowitz sehen, denn Hirsch hatte ja schon die unterschiedlichen Definitionen von Heiligkeit eben als etwas Wesensmäßiges oder als einen Auftrag gesehen. Und das ist auch genau das, was Leibowitz hier in seiner Auslegung nimmt. Der Wochenabschnitt Korach schließt sich an den Wochenabschnitt Schlachlacha an, dessen letzter Abschnitt, an den der Wochenabschnitt Korach unmittelbar anschließt, der Abschnitt über die Schaufäden ist. Es scheint keine inhaltliche Verbindung zwischen den beiden miteinander verbundenen Abschnitten zu geben. Man kann vielleicht sagen, dass der Wochenabschnitt Korach mit der Angelegenheit der Kundschafter, die in der Tora dem Abschnitt über die Schaufäden vorangeht, verbunden ist. Denn sowohl in der Angelegenheit der Kundschafter als auch im Wochenabschnitt Korach gibt es eine Rebellion gegen die Führerschaft unseres Lehrers Mose. Aber so, wie es in der Tora vor uns geschrieben steht, schließt sich der Wochenabschnitt Korach an den Abschnitt über die Schaufäden an. Wir wollen hier nicht auf die bekannte Diskussion eingehen, ob es in der Tora eine chronologische Ordnung gibt. Auf jeden Fall folgen die beiden Abschnitte im Text aufeinander. Und siehe, man kann entdecken, dass es zwischen den beiden Angelegenheiten, obwohl sie inhaltlich weit voneinander entfernt sind, scheinbar so weit wie der Osten vom Westen, eine ausgesprochen tiefe Verbindung gibt hinsichtlich eines Schlüsselwortes, das in beiden vorkommt. Und der Abstand zwischen den beiden Stellen, an denen dieses Wort vorkommt, beträgt nur einige Verse. Der Abschluss des Abschnitts über die Schaufäden, der auch der Abschluss des Schmalesens ist, ist jedem Juden, der täglich das Schma liest, geläufig, damit ihr euch erinnert und all meine Gebote tut, sodass ihr eurem Gott heilig werdet. Ich bin der ewige euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat, euch Gott zu sein. Ich bin der ewige euer Gott. Und sofort, da nahm Korach, der Sohn Jitzchars, der Sohn Kehats, der Sohn Levis, und Datan und Aviram, Söhne Eliavs und On, der Sohn Pelets, 250 wichtige Männer, was nahmen sie? Sie nahmen die Rebellion gegen Mose und gegen seine Führerschaft in die Hand. Und die Worte, die ihnen als Forderung gegen Mose in den Mund gelegt werden, sind: Die ganze Gemeinschaft, alle sind heilig. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Heiligkeit ist der Unterschied zwischen Glauben und Götzendienst. Die im Abschnitt über die Schaufäden erwähnte Heiligkeit ist keine Tatsache, sondern Aufgabe. Dort wird nicht gesagt, ihr seid heilig, sondern es wird die Forderung erhoben. Es ist zweifelhaft, ob der Mensch diese Forderung erfüllen kann. Aber er muss sich bewusst sein, dass er dazu aufgerufen ist, dass ihr heilig werdet. Demgegenüber ist im religiösen Bewusstsein Korachs und seiner Gruppe die ganze Gemeinschaft, alle heilig. Die Heiligkeit ist etwas uns Gegebenes. Uns ist Heiligkeit verliehen worden. Der Unterschied zwischen beiden Dingen ist ausgesprochen tief. Einerseits, im Abschnitt über die Schaufäden, bringt die Heiligkeit das Erhabenste zum Ausdruck, das es in der Glaubensentscheidung eines Menschen gibt. Er wird aufgefordert, eine große Aufgabe auf sich zu nehmen. Nichts wird ihm versprochen, nichts wird ihm verliehen, aber es wird etwas von ihm verlangt. Und der gläubige Mensch sieht darin einen großen Vorteil, der ihm erkauft wurde gegenüber denen, die nicht dazu aufgefordert sind. Andererseits die Heiligkeit nach Korach und seiner Gruppe, die niedrig und verächtlich ist. Der Mensch befreit sich de facto von der Verantwortung, von der Aufgabe, die ihm auferlegt ist, und von der Verpflichtung, sich anzustrengen. Er ist sich sicher und vertraut darauf, dass er die Heiligkeit bereits erreicht hat. Und wir kennen diese Tatsache in allen Generationen, dass auch ein Schurke stolz darauf sein kann, zu einem heiligen Volk zu gehören. Aber um die Wirklichkeit nicht zu verfälschen, muss man anmerken, dass in der langen Geschichte des religiösen Bewusstseins im Judentum diese beiden Auffassungen von der Heiligkeit nebeneinander existierten. Es ist unnötig zu sagen, dass sich aus der Heiligkeit, die in dem Vers im Abschnitt über die Schaufäden erwähnt wird und im Mund von Juden täglich beim Schmalesen wiederkehrt, die ganze Welt der Vorschriften und Halachot, die den Menschen verpflichten, entwickelte. Diese ganze Welt der Halacha, die nichts anderes ist als der Ausdruck dafür, dass der Mensch sich anstrengt, an Gott anzuhaften, indem er sein Tun nicht nach seinen natürlichen Neigungen ausrichtet, sondern nach dem, was er als Verpflichtungen sieht, die ihm von oben durch die Tora auferlegt sind. Aber es ist eine Tatsache, dass es Gläubige gab, aufrichtige Gläubige in allen Generationen, die an die Heiligkeit glaubten, die sich im Volk Israel als solches befindet. Dadurch, dass es das Volk Israel ist und nicht dadurch, dass es das Subjekt einer bestimmten Aufgabe ist. Und wenn wir dies zynisch formulieren wollten, könnten wir sagen, dass im Gegensatz zu dem, was über Korach und seine Gruppe gesagt wurde, dass sie in der Erde begraben wurden, an anderer Stelle gesagt wird, und die Söhne Korachs starben nicht. Die Söhne Korachs bestehen und existieren bis heute. Diejenigen, deren religiöser Glaube darin zum Ausdruck kommt, dass sie sich darauf verlassen, dass dem Volk Israel Heiligkeit verliehen wurde, gehören zu seinen Söhnen, und daher befinden sie sich bereits auf einer Stufe, die sich derjenige, der auf das Schmalesen verpflichtet ist, zu erreichen bemüht. Und ich möchte hier die Worte eines Torah-Gelehrten und Glaubenden unserer Generation zitieren, der zwar in diesem Bereich nichts Neues gesagt hat, aber ihm wundervollen Ausdruck verliehen hat. Und dies ist Rabbi Moshe Yaakov Chalap, einer der Rabbiner Jerusalems und herausragender Schüler von Avraham Yitzhak Kook, der eine Generation vor uns verstorben ist. Rabbi Chalap macht sich in seinem Kommentar zu den 8 Abschnitten des Maimonides Gedanken. Was ist das Wichtige in der Wirklichkeit des Menschen? Und für ihn ist die Wirklichkeit des Menschen natürlich seine Wirklichkeit insofern, als er vor Gott steht. Sind es die Erfolge, die ein Mensch erreicht, oder die Anstrengungen, die er unternimmt, um sie zu erreichen? Und Rabbi Chalap sagt, infolge von Dingen, die er bei Maimonides, den er auslegt, findet, dass das Wesentliche die Anstrengungen sind, die der Mensch unternimmt, um etwas zu erreichen. Und dem fügt er etwas sehr Interessantes hinzu. Der Wert der Anstrengung ist nicht davon abhängig, ob die Sache erreicht wird oder nicht. Und nicht nur das, sondern möglicherweise ist sich der Mensch bewusst, dass er dieses Ziel überhaupt nicht erreichen kann. Aber die Anstrengung, die er unternimmt, um es zu erreichen, sie ist der höchste Wert. Das bedeutet, damit ihr euch erinnert und all meine Gebote tut, sodass ihr heilig werdet. Die Bedingung, damit ihr euch erinnert und all meine Gebote tut, befindet sich möglicherweise jenseits des Vermögens des Menschen und jenseits seiner Natur. Aber der Mensch ist dazu verpflichtet, sich zu bemühen, sie zu erfüllen, sich zu bemühen, heilig zu sein. Und andererseits existiert die korachitische Auffassung von Heiligkeit im Volk Israel. Und auch sie hatte Vertreter unter den großgrößten Gläubigen. Etwas davon befindet sich in der Welt von Rabbi Judah Halevi im Kusari. Im Gegensatz zu Rabbi Judah Halevi, dem Verfasser der Gebete und Bußgebete. Aber im Kusari gibt es etwas von die ganze Gemeinschaft, alle sind heilig im Sinne von Korach. Dasselbe bei dem Maharal von Prag und in der Nähe unserer Generation in der Welt von Rabbiner Kuk, der die große Angelegenheit des Unterscheidens zwischen heilig und profan vergessen hat und in der Realität des Volkes Israel Heiligkeit suchte und fand und damit ein gedankliches Missgeschick und auch ein praktisches bei den Schülern und den Schülern seiner Schüler bewirkt hat. Daher muss man einen großen Unterschied machen zwischen der Heiligkeit, von der am Ende des Schmarlesens gesprochen wird, und der, von der in der Geschichte Korachs und seiner Gruppe gesprochen wird, die anscheinend nicht alle von der Erde verschlungen wurden und bis auf den heutigen Tag unter uns leben und existieren. Ich sage vielleicht noch ein paar Worte zu Avraham Kook, im Grunde der Hauptbegründer des religiösen Zionismus ist. Also ihn hat irgendwo genau die Frage umgetrieben, als sich Ende des 19. Jahrhunderts der säkulare Zionismus entwickelt hat, mit dem Bestreben, eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu schaffen, wie man das sozusagen in die religiöse Welt integrieren kann und das nicht als Gegensatz zur Religion sehen muss. Und eigentlich war so seine Vorstellung, dass das Volk Israel und auch das Land Israel etwas in ihrem Wesen heilig sind. Und ohne das, egal was sie sozusagen moralisch tun. Und das kann natürlich gerade auch in einer Zeit, wo schließlich es dann eine jüdische Heimstätte und einen jüdischen Staat gibt, problematisch werden, was Avraham Kook selber nicht mehr erlebt hat, denn er ist 1934 gestorben, aber sein Sohn Zvi Yehuda, auf den hier Leibowitsch anspielt mit den Schülern und den Schülern seiner Schüler, der ist der geistige Vater der Siedlungsbewegung geworden, die ihm auch gesagt hat, Gott hat uns das Land verheißen und deswegen gehört uns alles und man kann im Grunde genommen nicht darüber diskutieren. Und dann natürlich enorme Probleme vom moralischen Verhalten mit reinkommen. Und es ist diese, vielleicht eben gerade in unserer Zeit und in der Realität hier in Israel eben die Problematik, eine wesensmäßige Heiligkeit zu sehen, nochmal eine ganz neue Aktualität bekommt auch. Ja, Anmerkungen, Kommentare?
Ja.
Herr Schneider. Herr Schneider, Sie hatten sich gemeldet? Oder sonst Herr Schmidt?
Ja, ich komme jetzt zu meiner schwierigen Gedanken, weil ich die Erfahrung von Korach, ja, und die Verbindung mit jetzt ein bisschen so sehe. Ich habe immer verstanden von Menschen, die Judentum leben, dass das Heiligsein eigentlich bedeutet, ja, es gibt einen niederländischen Ausdruck davor, apart stellen oder so beiseite oder speziell. Das ist nicht die richtige Übersetzung. Aber wir sind dafür, dass wir die Gebote tun. Und das ist kein leichte Aufgabe, habe ich immer gehört. Und jetzt sind viele Gebote und Verbote können nicht. Ich sage eigentlich die Überweisungen übrigens, dass wir sind, also Sie verstehen das nicht als Auserwählung, hat man mir dann immer gesagt. Und hier ist natürlich das Problem und jetzt auch was wir gerade bei Cook gehört haben und was ich auch von Leibowitz auch in seine Interviews, die ich gesehen habe, damals auf Fernsehen, die im französischen Fernsehen aufgenommen sind, dass er immer diese Spannung, sag mal, zwischen was mit Korach und was jetzt, was damals Cook gedacht hat, die immer in Frage gestellt hat. Und das sage ich von, ja, diese Heiligkeit von, wir sollen die Weisungen tun, aber wir nicht Juden müssen, oder das wissen wir auch, die noachidische Geburten tun. Also dann denke ich auch manchmal, was ist das Unterschied? Und hier kommt es dann auch, ja, ist das ganz zu vergleichen mit Demokratie? Das frage ich mich manchmal ab. Also gut, mit Schürze kann man sagen, da ist keine bessere, von der aller Schlechte ist Demokratie die beste. Gut, aber das, ich wollte das eigentlich selber ein bisschen noch, doch vergesse ich sehr gerne diese Spannung zwischen wann die geboten tun und das, was Korach und diese Geschichte uns eigentlich vorgibt und was da passiert ist. So mal ein paar Gedanken. So.
Ja, das ist wirklich ein Gedanke, der sich bei Leibowitz dauernd findet. Ich denke, einer der Gedanken, die ihn am meisten befasst und bedrückt haben, zu sehen, wie Menschen behaupten, wir sind heilig und deswegen ist uns alles erlaubt, sozusagen. Das war etwas, was ihn sehr für sehr, sehr gefährlich gehalten hat. Und was Sie am Anfang sagten, also es gibt sicher so eine Konzeption von Heiligkeit, die eine Art Aussonderung für etwas Besonderes bedeutet. Und hier geht es eigentlich wirklich mehr um etwas, wo man sozusagen keinen persönlichen Vorteil von hat, sondern eine Menge Arbeit mit hat. Das ist eigentlich der Gedanke, eben eine Aufgabe, die eine Lebensaufgabe ist und die man nicht mal wirklich vollenden kann, zu haben, dass das ist die Heiligkeit ist. Und ich glaube also es gibt sozusagen, beschäftigt Leibowitz hier nicht die Frage, gibt es da einen großen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden? Interessanterweise, er schreibt ja immer, dass das im Grunde genommen die Aufgabe des Menschen ist. Und das ist vielleicht auch kein Zufall, weil man erstens theoretisch, jeder Mensch kann ja Jude werden und sozusagen auch diese Verpflichtung, niemandem ist das benommen, das zu machen. Oder vielleicht würde er auch parallel dazu sehen, also auch Nichtjuden haben eben ihre Verpflichtungen, die Gott von ihnen erwartet, die sie zu erfüllen haben. Also da, ich glaube, um diese Unterscheidung, das ist gar nicht der Punkt, der ihm wichtig ist, sondern eben die Bedeutung, dass eben Heiligkeit nicht etwas ist, das man beanspruchen darf, sondern etwas, was man erreichen muss. Und das, ich könnte mir denken, dass man das in Leibowitz-Sprache auch eben auf andere Religionen übertragen könnte. Herr Schneider, Sie hatten sich gemeldet, waren zwischendrin mal rausgeflogen, sind Sie jetzt noch da? Und dann Herr Müller hatte sich noch gemeldet. Aber jetzt mal.
Ja, wenn ich jetzt mal ganz speziell auf unsere katholische Kirche gehe, dann kenne ich, gibt es ein sogenanntes Catholic Forum Index und da sind sage und schreibe 5.120 Heilige namentlich aufgelistet.
Ja, ich überlege gerade, ob man
das vergleichen kann, ja.
Genau, da denke ich gerade drüber nach. Ich würde sagen, nicht in der Form, wie es auch in der katholischen Kirche einen Heiligungssprechungsprozess gibt, dass Wunder nachgewiesen werden müssen. Genau. Solche Dinge, denke ich, passen sicher nicht. Aber wenn man Heilige sieht als Menschen, die versucht haben, besonders in der Nachfolge Jesu zu leben, dann könnte man vielleicht eine Parallelität sehen, wo ebenso wie Juden, nach der schriftlichen Tora leben und das ihr Weg zur Heiligkeit ist, wenn die Heiligen, also als Menschen, die in der Nachfolge Jesu gehen, denke ich, könnte man eine gewisse Parallelität sehen.
Wobei es natürlich für diese Anstrengungen, von denen Sie reden, keine Dimension gibt. Man kann sie nicht bewerten. Es gibt kein Punktesystem oder irgendwas
Ja,
Ähnliches, ja.
ich würde sagen, auch im Judentum nicht. Sozusagen, es gibt, man könnte vielleicht sagen, es gibt eine Liste von Dingen, die man tun oder lassen sollte.
Ja.
Aber da steht, da gehört noch so viel mehr dazu. Das kann man auch nicht einfach so abhaken. Also, ich
Ja.
denke, das sind Sachen, die wir wirklich nicht. Ja, also Herr Schneider hat hier gerade einen Text reingeschrieben, der mir jetzt aber auch schon wieder verloren gegangen ist.
Er schreibt, die Söhne Korahs starben nicht. Kann man das auch positiv deuten, dass sie sich von dem Putsch ferngehalten haben?
Wäre eine Möglichkeit, das ist also ein Vers, der kommt in Numeri 26, wo nochmal eine Volkszählung durchgeführt wird. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich sage heute Abend ein bisschen was dazu. Dann habe ich aber gesehen, dass es ganz viele spannende Auslegungen zu diesem Satz gibt. Und von daher werde ich das auf den Abschnitt, der so Numeri 26 einschließt, vertagen. Und die Frage, also ich habe gesehen, es gibt einige Auslegungen, die das sozusagen wörtlich nehmen. Es heißt ja, sie fuhren lebend in die Unterwelt herab. Also sie leben noch, aber in der Unterwelt und eventuell in höheren Schichten der Unterwelt. Aber ich habe was im Kopf, dass es auch Interpretationen gibt, dass die Söhne Korachs umgekehrt sind und später ganz wichtige Schüler in den Toraschulen waren. Also es gibt solche Tendenzen auch, aber das wird dann noch kommen, wenn wir uns diesem Vers in zwei, drei Abschnitten, wenn der kommt.
Die Frau.
Brigitte, du hattest dich noch gemeldet.
Ja, nochmal zu den katholischen Heiligen, die ja auch noch die Seite haben, nicht nur, dass sie besonders vorbildlich in der Nachfolge Jesu gelebt haben, sondern dass sie auch eine Art Mittlerfunktion haben, zu denen man beten kann in bestimmten Anliegen und sie als Fürsprecher sozusagen betrachtet für dieses Anliegen. Also insofern selbst könnte man da schon noch eine Parallelität sehen.
Das wäre dann was, was eher wirklich zu dem spezifischen Amt von Mose und Aaron passen würde.
Genau.
Während die Heiligkeit, von der Leibowitz hier spricht, das Heiligwerden, ist ja etwas, was jedem offen steht sozusagen. Und ob einen das zu einem Mittler macht. Mein Gefühl ist, dass Leibowitz da eher sehr skeptisch mit gewesen wäre. Weil es gibt im Judentum, gerade auch in der jüdischen Mystik, gibt es diesen Gedanken, wie es ja auch Heiligengräber gerade in Galiläa gibt und gerade eben das Grab von Rabbi Shimon bar Yochai in Meron, was bis heute ein sehr verehrtes Grab ist. Also diesen Gedanken, dass besonders heiligmäßige Rabbinen, die natürlich auch heilig in dem Sinne, wie es Leibowitz versteht, versucht haben zu werden, dass man denen Mittlungsfunktion gibt. Aber man könnte fast sagen, das ist eher eine Form von Volksfrömmigkeit und von Frömmigkeit der Mystik. Ein großer Teil des eher rationalistischen Judentums, und da würden sicher Maimonides und Leibowitz zugehören, die haben eher Probleme mit solchen Sagen. Die sind eher dafür, dass man keinen Mittler braucht und das letztlich jeder für sich selber machen kann. Da gibt es eben auch, was auch nochmal natürlich aktuell ist bei den Auslegungen, die wir gesehen haben, wo eben Mose und Aaron als solche Mittler dargestellt haben. Also da gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte, die in unterschiedlichen Traditionen gesetzt sind. Ich weiß nicht, ob Herr Smith sich vorher nochmal gemeldet hatte und sonst Herr Müller.
Und die Frau Fricke hatte sich noch gemeldet.
Ja, okay. Dann Herr Müller und dann Frau Fricke.
Ja. Diese Anstrengungen zum Heiligwerden in Gänsefüßchen, ist das an für sich nicht der Kern einer jeden Religion? Es gibt doch keine Religion, die nicht hier die Prämisse aufstellt, die Forderung aufstellt, be good. Egal jetzt in welche Richtung. Aber das ist, sei anständig, benimm dich anständig, sei gut. Alles andere ist dann irgendwie Ritus, sag ich mal.
Ja, ich denke, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Leibowitz ja immer vom Menschen und nicht vom Juden spricht, weil man das eben analog
Ja,
in,
ja.
das ist eben nicht die Tora, aber ein anderer ethischer Kodex oder was auch immer oder Forderungen von Gott, dem man folgen soll. Und in dem Sinne hat jeder Mensch in der Religion, zu der er gehört, oder vielleicht in gewisser Weise auch Menschen, die sich eher säkular verstehen, die ja auch oft einen sehr hohen ethischen Anspruch an Dinge, die sie tun wollen, haben, sodass man das sicher ausdehnen kann. Ja, Frau Fricke?
Ja, ich hatte während dieser Geschichte mit Korach, ich muss jetzt noch mal ein Stück zurückgehen, es drängte sich mir auf die Geschichte, die in der griechischen Antike gibt, mit Narziss. Ich denke, das ist ja ein narzisstischer Wunsch gewesen von dem Korach, dort hoher Priester zu werden. Und es ging ihm eben nicht um Heiligkeit. Und ich finde die Geschichte insofern schön, als der Narziss ja sein Spiegelbild sieht und eigentlich so darin verliebt ist, es geht um ihn, dass er versinkt in den Fluten, so wie der Korach sozusagen in der sich auftuenden Erde versinkt. Und da finde ich so, ja, so eine, ja, nicht Psycho, kann ich sagen, aber so ein Versuch, das zu erklären. Und dass man sich eben kein Bildnis, eben auch das Bildnis ist da drin, von Gott machen darf. Und nur Moses sieht ihn ja abgewendet und als Feuersäule, also dass man untergeht, wenn es wirklich nur um das eigene Gesicht schauen geht, in Anführungszeichen, also narzisstischer Grund, und nicht jetzt wirklich heilig zu sein, Gott zu erstreben. Das habe ich so aus der Geschichte gelesen. Ja.
Ja, ich denke, da kommen nochmal ganz tiefe psychologische Dimensionen von dem rein. Und das hat natürlich auch zu tun, also Leibowitz konzentriert sich jetzt hier auf die Definition von Heiligkeit, aber in der Auslegung gibt es ja auch eine sehr starke Tradition, zu sagen, dass Korach hier sagt, alle sind heilig, ist im Grunde nur ein Vorwand. Ihm geht es um seine eigenen niedrigen, egoistischen Interessen, und das ist sicher auch eine Dimension, die im Text da ist. Also man muss die Dinge, sozusagen die Aspekte sind beide da, dass er einerseits die Heiligkeit überhaupt nur als Vorwand benutzt und auch eine problematische Vorstellung von Heiligkeit hat. Das ja, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den zu sehen. Herr Smith.
Ja, ich wollte noch dann als Folge auf Herr Müller den Antwort geben und erwähnen, dass die Enzyklik Nostra Aetate, die sagt genau das, dass alle Religionen oder beinahe gleich sind oder dass man die vergleichen kann. Also das habe ich später auch, wenn ich im Abendstudium in den 70er Jahren war, auch dass gerade das, was ich damals auch gelernt habe. Und darum bin ich auch, so bin ich auch dann im Judentum und Interesse im Judentum gekommen. Also wollte nur sagen, Nostra Aetate, da war der Anfang. Und das hat mich sehr geprägt und auch das sowieso das Zweite Vatikanskonzil. Ja.
Ja, aber Nostra Aetate sagt aber wörtlich ganz genau, wir lehnen von den anderen Religionen nichts ab. Und jetzt kommt es, Komma, was wahr und heilig ist.
Das ist die Frage, was da jetzt heilig ist.
Und wer bestimmt die Wahrheit und die
danach ist der Dialog gekommen, also mit allen, also nicht nur mit Juden, sondern auch mit anderen. Und das ist was, jedenfalls in den Niederlanden, und ich glaube auch in Deutschland, aber sicher in den Niederlanden, sehr, sehr viel getan worden. Also nicht nur mit den Juden, nicht nur mit den Muslimen, nicht nur mit Religion, aber auch zum Beispiel mit Humanisten. Also die Humanisten haben in den Niederlanden auch eine sehr...
Absolut richtig, ja.
Ja, ja. Ja, und dennoch finde ich, ist es ja spannend zu sehen, dass das Problem an der Stelle anfängt, wo jemand per Macht behauptet, dass er die Wahrheit hat und ja, da eine Hierarchie herstellt. Und das finde ich schon spannend hier drin, dass es im Grunde genommen ja, ob wir es Narzissmus nennen oder in den Texten, wo einfach nochmal gezeichnet, es gibt einfach Machtinteressen und dass, ich sag mal, der göttliche Auftrag eben nicht vermischt werden darf mit, ich sag mal, menschlichen Machtallüren. Und das ist ja auch, ich sag mal, in der katholischen, in der evangelischen Kirche, es ist überall das Problem des Machtmissbrauchs in der Kombination, also noch mal schlimmer, in der Kombination mit Religion. Das finde ich, das zeigt das im Grunde genommen ja eigentlich auch. Und wenn ich es, ich sag mal, kulturhistorisch anschauen will, dann kann man natürlich sagen, dass dieser Grundkonflikt zu unendlich viel Leid und auch zu ganz viel Toten auch geführt hat. Es hat eine Blutspur durch die Geschichte gezogen, durch verschiedene Religionen ausgelöst, genau diese Frage. Also wenn Macht und religiöser Vertretungsanspruch zusammenkommen und eben nicht getrennt bleiben, also das eine sollte, denke ich mal, demokratisch sein und das andere ist, dass es von Gott herkommt und dass es nicht die Möglichkeit des Menschen gibt, sozusagen zu definieren, wer jetzt diesen göttlichen Anspruch hat, sondern das erweist sich im Grunde genommen. Und da sind wir wieder bei der Heiligkeit, zu sagen, Wahrheit erweist sich im Tun und nicht, indem man dogmatische Behauptungen aufstellt.
Aber ich denke, das ist das, was ich vorhin sagte, von der Grenze der Geschichte von Korach. Also solange es Mose gegenüber ist, wenn wir sozusagen alle wissen, der ist von Gott gesandt, ist das okay. Aber wenn das jemand anders beansprucht, wird es gefährlich. Und da im Grunde genommen auch das rabbinische Judentum einen Riegel vorgeschoben hat, zu sagen, die Prophetie ist beendet. Und eigentlich hat heute keiner mehr das Recht, mit einem solchen Anspruch zu kommen. Was nicht heißt, dass vielleicht Leute tun werden, aber zumindest der Versuch, das zu begrenzen. Herr Smith.
Ja, nee, das wollte ich eigentlich auch sagen. Nur die Verbindung mit Korach, ja. Danke.
Ja, also von daher denke ich, haben wir doch einige interessante Aspekte von dieser Geschichte und natürlich der erschreckende Gott begleitet uns weiter. Das ist etwas, was man aus der Geschichte. Ja. Also man kann einerseits gut sagen, okay, Korach hat etwas nicht redlich gefordert, aber ob es deswegen gleich so enden musste, ist natürlich auch nochmal eine Sache, wo ich eigentlich auch keinen der Ausleger gefunden habe, die da wirklich eine befriedigende Antwort darauf finden und vielleicht gibt es die auch nicht. Gut, im nächsten Abschnitt kommen wir nochmal auf Miriam zurück. Da haben wir dann eben auch den Tod Miriams und Aarons. Die beiden werden uns da verlassen und dann haben wir die letzte Gelegenheit, auf Miriam zurückzukommen. Ich muss Sie ein bisschen vorwarnen. Es kann sein, dass nächstes Mal das Blatt wirklich im allerletzten Moment kommen wird. Ich muss nämlich bis nächsten Montag noch dringend einen Artikel fertig schreiben. Und von daher könnte es also sein, dass es wirklich etwas
noch schwerer wird. Dann wird der Stress ein klein bisschen größer.
Ja, also ich versuche es einigermaßen hinzubekommen, es sollte dann zumindest die absolute Ausnahme bleiben, okay. Wenn es ganz später kommt.
Aber man kann ja schon mal im Grunde genommen die biblische Geschichte als solche.
Ja, die auf jeden Fall schon mal den Abschnitt lesen und und sich sicherheitshalber schon möglichst viel Zeit für den Dienstag freihalten, um meinen Text dann zu lesen. Gut, bis nächste Woche dann.
Jo, danke schön.
Danke.
Tschüss.
Suketo de Boer ist morgen Judentum verstehen?
Nee, Frau Berthoch, wir waren ja letzte Woche in der Synagoge, nicht diese Woche. Diese Woche ist ja noch Heiligtumsfahrt, nächste Woche ist das Treffen. Da schicke ich Ihnen nochmal den Link.
Ja, ne? Danke schön.
Ja, danke. Gerne. Ja. So.
Gut. Ja, also was der Frau Meurer da passiert.